Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Das Tagesgespräch.
In einem Jahr sind die US-Präsidentschaftswahlen und da ist der Eindruck, der Wahlkampf tobt schon seit Monaten. Wie ist das in den USA, Kasper Selg? Ist der Präsidentschaftswahlkampf in den US-Medien noch das Hauptthema?
Es ist sicher eins der Hauptthemen. Man darf nicht vergessen, das Land ist immer noch im Krieg. In Afghanistan, vor allem im Irak. Die Wirtschaft geht auf und ab irgendwie gleichzeitig. Man ist sehr unsicher, wie es wirtschaftlich weitergeht. Man hat Naturkatastrophen, jetzt gerade in Kalifornien. Also es gibt viele andere Themen, die auch im Vordergrund stehen. Aber eins der grossen Themen ist natürlich der Wahlkampf.
Der Wahlkampf in den USA dauert immer lang. Ihren persönlichen Eindruck, Kasper Selg. Ist das ein Wahlkampf wie jeden anderen, den Sie auch schon erlebt haben?
Er dauert einfach noch ein bisschen länger, es fährt alles noch ein bisschen früher an. Es ist irgendwann, dann mal hat man fast den Eindruck, der absurde Moment erreicht, wo wirklich der Nächste direkt an den Letzten anhängt. Es ist vom Eindruck her schon ein bisschen Wahlkampf wie immer. Also Kandidaten sind jetzt wieder zu Iowa und zu New Hampshire und versuchen dort den Boden dafür zu legen, dass sie in den ersten zwei Vorwahlen möglichst gut liegen, damit sie dann mit viel Schwung in die nächsten Vorwahlen hineinkommen. Das ist immer ein bisschen das gleiche Ritual und trotzdem ist es diesmal völlig anders und zwar, weil man eine neue Abfolge hat von diesen Vorwahlen. Es kommt alles viel früher und es ist noch nicht einmal ganz genau sicher, wenn eigentlich welcher Staat auf welcher folgt. Und wegen dem weiss eigentlich gar niemand so richtig, was wie abläuft. Es ist viel mehr Unsicherheit drin.
Also man hat Kandidaten, weiss aber noch nicht ganz genau, wie das abläuft. Wisst ihr das mit dem Dauer von dem Wahlkampf? Der Präsident George Bush hat ja die Nation eigentlich sehr polarisiert. Beides Mal, als er hergekommen ist, wirklich so halb-halb gewesen. Ist da bei den einen jetzt einfach der Countdown, also zum Beispiel bei den demokratisch Gesinnten, bis der Präsident Bush endlich geht?
Das ist schon so. Und das ist wirklich bemerkenswert, wenn man sieht, wie viel Kredit man ihm lange Zeit gegeben hat. Jetzt kann man hier in Geschenkläden kann man Uhren kaufen, elektronische, kleine, mittlere, ganz grosse, wo man kann in die Küche hängen, die einfach die Stunden zurückzählen, bis er da vorne im Weissen Haus auszieht. Also das sind Sachen, die es wirklich früher noch nicht gegeben hat.
Wie ist denn die Stimmung beim George Bush seiner Wählerschaft?
Die ist ein bisschen verwirrt. Also wenn man auf die Aussenpolitik schaut, dann ist wirklich eine gewisse Verwirrung da. Was ist denn da, warum eigentlich wie schief gelaufen? Wir sind uns doch mal alle einig gewesen, das wäre richtig und was ist jetzt? Aber das ist einfach ein Aspekt vom Ganzen, oder? Bei amerikanischen Wahlen ist nicht die Innenpolitik auch etwas ganz Wichtiges, die Wirtschaftspolitik, die ganze Diskussion über die Werte, die man will, vertreten haben, Herr Präsident. Und dort hat sich nicht viel geändert auf republikanischer Seite. Aber in der Aussenpolitik, dort muss man sagen, ist sehr viel Verwirrung da, Verunsicherung. Man merkt, dass das, was man sich da vorgenommen hat, so wüst daneben gegangen ist.
Über die Aussenpolitik reden wir noch. Kasper Selg, Sie haben in den USA die Clinton-Ära noch erlebt. Der George Bush ist im Jänner 2001 ins Weiße Haus gekommen. Jetzt sind Sie gerade ein paar Wochen wieder in Washington gewesen. Ist die Stimmung in diesem Land auffallend anders geworden seit der Clinton-Ära?
Ganz extrem. Ganz extrem so, ja. Also, seit der Clinton-Ära auch, es ist ja dann quasi wie der grosse Wechsel, Sie haben das angedeutet, Clinton zu Bush, oder? Clinton ist ein Mann gewesen, wo man immer gesagt hat, er ist brillant, er ist, er kann vieles, er kann mit den Leuten kommunizieren, er versteht etwas von den Themen, er ist auch in der Russenpolitik total sattelfest, er ist ein anerkannter Mann auf der Welt. Aber es ist eben einer gewesen, wo man gesagt hat, er hat charakterlich ein Riesenproblem, der hat das Weiße Haus in den Dreck gezogen und so weiter. Und dann ist der Bush gekommen und man gesagt hat, gut, er versteht von dem oder seinem Thema vielleicht nicht ganz so viel, aber er hat eine saubere, klare, neue Linie. Das ist im Vergleich zu dem ist natürlich das Bild heute schon anders. Aber was er dann vor allem geändert hat, ist der 11. September gewesen. Es ist dann der 11. September gekommen in diesem Jahr 2001. Und nach dem 11. September hat das alles gar keine Rolle mehr gespielt, ob der Bush jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger das oder das ist, sondern man ist einfach zusammengestanden. Man hat zusammen gegen den Terrorismus angekämpft. Man ist wie ein Mann hinter dem Präsidenten gestanden. Und vor allem im Vergleich zur selberen Zeit hat sich wahnsinnig viel geändert. Weil das ist 2-3 Jahre lang ist das, hat man praktisch nichts gegen die Politik können und auch nicht wollen sagen. Und das ist natürlich jetzt völlig anders.
Da liest man eigentlich, dass ganz Amerika jetzt findet, Bush seine Reaktion auf den 9-11, auf die Anschläge auf New York und Washington, sind ein Fiasko gewesen, vor allem der Irakkrieg. wo jetzt ja auch rausgekommen ist, zum Teil oder nicht alles gestimmt hat, wieso man überhaupt in Irak einmarschiert ist. Ist das jetzt einfache Sicht, dass die Leute jetzt finden, das ist jetzt einfach wirklich gescheitert?
Ich glaube nicht, dass es ist ein ganz grosser Teil der Leute, der mindestens im Bush nicht zutraut, dass er das zu einem vernünftigen Ende kriegt, wo sich einig ist, dass da Sachen falsch gelaufen sind, dass die Begründung, die man gekriegt hat damals vom Weissen Haus, vom Verteidigungsministerium, dass es offensichtlich nicht gestimmt hat. Das ist alles bewusst worden hier. Das heisst nicht, dass die Leute nicht gleich finden, dass man sich gegen Terrorismus wehren muss. Dass der Vorgang von dem 11. September ist einfach ein wahnsinnig traumatischer Vorgang für die Nation. Das heisst, ein Konsens, dass man hier eine Strategie muss entwickeln muss, wie man gegen den Terror vorgeht, der ist nach wie vor da. Also es ist nicht einfach quasi jetzt alles das Gegenteil geworden. Aber die Skepsis gegenüber dem, was die Regierung gemacht hat, und die Einsicht, dass da sehr vieles sehr anders gekommen ist, als man gemeint hat, die ist sicher da.
Und darum auch die Verwirrung, wie Sie angesprochen haben, beim George Bush, seiner Wählerschaft. Ein anderer Eindruck, den man da hat, ist, dass der Präsident Bush jetzt bald noch allein da steht. Die ihm geholfen haben, quasi, oder auch eingeredet haben, den Irakkrieg auch durchzuführen, die scheinen, einer nach dem anderen scheint aus dem Kabinett auszutreten, wie quasi, wie wenn sie das sinkende Schiff würden verlassen. Stimmt der Eindruck?
Der Eindruck stimmt nicht so. Also ein paar sind vom sinkenden Schiff geschickt worden, wie ein Rumsfeld, ein Wolfowitz, wo man einfach müssen sehen, die Politik lässt sich jetzt einfach nicht mehr vertreten. Das ist so daneben gegangen.
Also Rumsfeld, ehemaliger Verteidigungsminister von den USA.
Genau. Und andere sind jetzt am Gehen. Also letzte Woche, letzten Donnerstag ist Karen Hughes gegangen. Das ist eine ganz enge Vertraute von George Bush. Das ist eine Frau, die der George Bush eigentlich verkauft hat. Am Schluss ist sie dann nur noch im Außenministerium gewesen. Aber das ist so eine Galionsfigur für die Politik gewesen. Die marschiert jetzt ganz still und ruhig zurück auf Texas. Also es ist da wirklich ein grosser Wandel im Gang. Das ist überhaupt keine Frage. Aber einer ist noch da. Und das ist nicht der George Bush, sondern der Dick Cheney. Und der steht nach wie vor da. Und der ändert jetzt wirklich kein Jota an seiner Politik. Der findet überhaupt nicht, dass da irgendetwas falsch gegangen ist und zieht weiter in die Richtung. Und in dem Sinne hat man das Problem, dass innerhalb von dieser Regierung eigentlich verschiedene Leute in verschiedene Richtungen arbeiten. Heute noch genauso wie vor 2 Jahren.
Wir haben ein Ereignis angesprochen, ein sehr einschneidendes Ereignis war 9-11. In der Innenpolitik ist so etwas wie 9-11 ist der Hurricane Katrina im 2005. Der Eindruck, man hat die Bilder gesehen von Tausenden von Schwarzen, die den Fluten versuchen zu entfliehen, die kein Essen haben, wo die Regierung das völlig nicht im Griff hat, mit Nahrungsmitteln liefern. Die Regierung, die aufeigt ist, bei einer Katastrophe den eigenen Leuten zu helfen. Wirken die Bilder von damals noch nach?
Die wirken in dem Sinn schon noch nach, als dass er quasi wieder der zweite Schlag war, um die wahnsinnig stabile Basis kaputt zu machen, wo der George Bush drauf gestanden ist. Das eine war Irak und das andere war, dass er auch hier einen völlig hilflosen Eindruck gemacht hat. Die Bilder haben quasi die Autorität von George Bush als Präsident, als die Figur, die man gesehen hat, sehr stark erodiert. Hier ist es jetzt so, dass gerade wo das losgegangen ist mit diesen Bränden in Kalifornien, die Bilder wieder gekommen sind alle, dass man wieder darüber geredet hat, schaffen sie es jetzt diesmal, die Bundesregierung, der Präsident, einigermaßen rechtzeitig und einigermaßen adäquat zu reagieren. Es ist ihm hier jetzt gelungen, quasi das ein bisschen zu relativieren, das katastrophale Bild von damals. Diesmal haben die Behörden relativ schnell reagiert. Der George Bush ist zwar nicht wahnsinnig schnell dort unten gewesen, aber ist dann angetreten. Der Gouverneur Schwarzenegger hat von Anfang an gesagt, nein, er sei in einem prima Kontakt mit dem Präsidenten, das laufe bestens. Also man hätte ein bisschen von diesem Bild korrigieren können, aber der Schaden, den das Bild angerichtet hat, ist geblieben.
Doch ein angetatschtes Image, Kasper Selk. Der George Bush ist noch bis im Jänner 2009 im Amt. Da redet man, wenn man von Kandidaten und Kandidatinnen redet, vor allem von zwei, bei den Demokraten, von der Hillary Clinton und dem Barack Obama. Zuerst einmal zur Hillary Clinton. 50% der Amerikaner würden sie nicht wählen, heisst die Umfrage. Hat sie überhaupt eine Chance?
Ja, eine Chance hat sie sicher, vor allem wenn man die anderen Kandidaten in beiden Parteien anschaut und ihnen gegenüberstellt. Eine Chance hat sie sicher. Sie hat eine wahnsinnig stabile Sockel von Leuten, die sie ablehnen, aber sie hat auch einen ganz stabilen Sockel von Leuten, die sie wollen, und der wächst. Und es ist so gewesen, vor 10, 15 Jahren, ich kann mich noch gut erinnern, hat man nur irgendjemand in einem Südstaat, dass den Namen müssen aussprechen und die Leute sind aggressiv geworden. Also sie vereinigen ja zwei Sachen auf sich, die nicht dürfen sein, nämlich eine linke, selbstständige Frau. Das bringt einfach gewisse konservative Leute ein bisschen in Emotionen schon. Und dann heisst sie noch Clinton. Und dass Clinton, die damaligen Geschichten aus dem Weissen Haus, nicht nur Lewinsky, also nicht nur die Verfehlungen vom Bill, sondern auch die ganze Whitewater-Affäre, wo man den Eindruck hatte, die sagen nie die Worte, die klemmen immer, die gehen nichts raus und so weiter. Die ganze Zeit, die kommt halt dann auch noch offen. Und die zwei Faktoren kombiniert, werden ein Handicap sein für sie, immer, oder? Das ist völlig klar. Das heisst, sie hat nicht einfach jetzt ein relativ offenes Feld vor sich, nur weil sie im Moment gerade vorne ist.
Hillary Clinton sitzt im US-Senat und sie war für den Irakkrieg. Ist das ein Hindernis für Leute von den Demokraten, die sie allenfalls wählen wollen und denken, nein, das wollen wir eben nicht?
Das ist sicher ein Hindernis bis jetzt gewesen. Der Barack Obama versucht auch sehr stark auf die Karte jetzt zu spielen. Er fällt also wieder zurück im Rennen ihr gegenüber. Er will dort dagegen etwas unternehmen und spielt jetzt auf die Karte ganz stark. So sehr ich Hillary anerkenne, so sehr man kann sagen, dass sie eine anerkennenswerte Frau ist, aber die Frau ist für den Krieg gewesen, meine Damen und Herren, und ich bin dagegen gewesen. Und jetzt erzählt mir doch nicht, dass da die eine grosse außenpolitische Kompetenz hat und ich nicht. Also das ist die Linie von Barack Obama und mit der kann er sicher der Hillary noch schaden. Man muss aber sehen, dass das Thema Irak nicht mehr ganz so klar liegt wie noch vor zwei Monaten. Vor zwei Monaten ist einfach der Trend immer gleich gewesen. Die Akzeptanz von dem Krieg ist immer noch weiter runter, noch weiter runter, noch weiter runter. Jetzt kommen plötzlich andere Zahlen. Jetzt sind plötzlich die Opferzahlen am sinken. Jetzt sind plötzlich ganze Gebiete innerhalb vom Irak, wo die amerikanische Armee eine gewisse stabilere Lage anbekommen hat. Und jetzt muss man plötzlich auch als Politiker schauen, wie stark man einfach nur dort draufhält und wie man muss schauen, dass man die Rhetorik so wählt, dass man nicht quasi sich muss am Schluss davor werfen, man hat erfolgreiche Anstrengungen kaputt geredet.
Also gar nicht so einfach nur zu sagen, der Irakkrieg ist nur schlecht gewesen, der Barack Obama. Für was steht er eigentlich?
Das ist die grosse Frage, die sich viele stellen, und das ist quasi die Linie von der Hillary gegen ihn, dass sie sagt, der ist ein grossartiger Rhetoriker und wenn er im Saal steht und die Leute begeistert, dann ist das super, aber eigentlich weiss man nicht, von was er steht. Er hat effektiv einfach Grundlinie, ich bin gegen das Establishment. Man muss einfach sehen, die in Washington in den letzten 8 Jahren gewesen sind, leider Gottes auch ein paar von meinen Parteikollegen und Kolleginnen, sind auch mitgelaufen bei Sachen, die man nicht hätte mitlaufen dürfen. Das wäre mit mir nicht passiert. Er stopft gewisse soziale Themen, ganz klar. Healthcare, Krankenversicherung, solche Sachen. Er hat eine relativ liberale Politik, was Einwanderer angeht und so weiter. Aber bei ganz vielen konkreten Themen weiss man effektiv nicht recht, von was er steht. Wirft man ihm auch vor, von allen Seiten, er sei viel zu wenig spezifisch und viel zu wenig klar.
Äußert er sich dazu?
Das schon, aber ich habe jetzt gerade die Präsidentschaftsdebatte vom Dienstag von der letzten Woche angeschaut und er ist schon ein Weltmeister im Ausweichen, wenn es darum geht, präzise Stellung zu nehmen, im Thema immer wieder ein bisschen in die allgemeine Richtung zurückzuziehen und zu sagen, wichtig ist, dass wir generell unseren Kompass richtig gestellt haben und dann um einzelne Detailfragen herum zu kurven. Das ist schon ein Problem, das er hat und wo man ihm auch weiterhin wird zum Vorwurf machen.
Kasper Selk, schauen wir auf die andere Seite bei den Republikanern. Nach 9-11 hat man damals gesagt, der Bürgermeister von New York, der Rudy Giuliani, ist eigentlich ein idealer Präsidentschaftskandidat. Jetzt ist er im Rennen. Wirkt 9-11 noch nach oder ist der Glanz von damals weg?
Der Glanz ist ein Stück weit weg. 9-11 wirkt schon noch der Giuliani, der damals relativ souverän mit dieser Situation in New York umgegangen ist. Man sagt, heute hat er eine Chance, wenn er gegen Hillary Clinton könnte antreten. Die Meinungsumfrage, wo die beiden Personen für quasi die eigentliche Präsidentschaftswahl einander gegenüberstellen, reden von einem sogenannten Dead Heat, von einem toten Rennen mehr oder weniger. Also er hat, wenn man jetzt würde wählen, offenbar eine gewisse Chance gegen Hillary. Das Problem, das er hat, ist, erstens haben wir zuerst eine Vorwahl durchgekommen und das wird für ihn bei den Republikanern sehr schwierig sein, weil er zum Teil ziemlich unrepublikanische Positionen hat. Und das Zweite ist, ich glaube, die Akzeptanz von der Hillary in der allgemeinen, breiteren Bevölkerung wird eher weiter zunehmen, wie das bis jetzt auch schon der Fall war. Man sieht sie weniger mehr als die Radikale. Sie hat mehr noch Gelegenheit, ihre eigene Kompetenz auszuspielen und den Vorwurf abzuschwächen, dass sie eigentlich nur die Frau von dem war, die das einmal gut gemacht hat. Also, ich glaube, Bei der Hillary kann man davon ausgehen, dass die Akzeptanz noch wird zunehmen. Und beim Giuliani würde ich jetzt annehmen, dass sie eher abnimmt, wenn die Leute merken, das ist ja eben nicht nur ein 9-11, sondern das ist einer, der für Abtreibungen ist, einer, der für Gun Control ist, das ist einer, der für schwule Partnerschaften ist. Und wenn das einmal einsinkt bei der konservativen Wählerschaft, habe ich das Gefühl, werden seine Zahlen dann schon ein Stück schlechter.
Gibt es da bei den Republikanern jemand anders oder leidet der Republikaner jetzt unter der Bush-Politik und Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der nach dem Bush kommt?
Es ist... Ich überlege gerade, ob das da liegt, ob es quasi die Bush-Erbschaft ist, was das schwierig macht. Ich glaube es nicht, nein. Also sie haben ganz viele Kandidaten, überhaupt wahnsinnig viele Kandidaten da im Rennen. Haben vorher überlegt, ob ich ihnen mal alle Namen vorlesen soll, aber es geht einfach zu lang. Also es sind viele Kandidaten da bei den Republikanern, aber es ist eine ganz eigenartige Situation. Man hat mit dem Giuliani, mit dem Romney, mit dem McCain lauter Leute, die eigentlich nicht auf das Profil von einem Mainstream-guten, gestandenen Republikaner passen. Und man hat mit dem ehemaligen Senator Thompson aus Tennessee hat man einen, der das würde bieten, aber der führt so einen lahmen Wahlkampf, dass er das Loch nicht füllen kann. Es kommt jetzt noch einer hinterführen, der ehemalige Gouverneur von Arkansas, gleiche ehemalige Gouverneur von Arkansas, wie es Clinton schon war, aber ein Republikaner eben, der Mike Huckabee, der könnte jetzt noch der sein, der das Loch ein bisschen füllt. Oder Giuliani, habe ich vorher gesagt, warum er eigentlich keine republikanischen Positionen vertritt. Der Mitt Romney aus Massachusetts, der hat zwar jetzt sehr republikanische Positionen, hat es aber vor 2 Jahren noch nicht gehabt. Und da sagt man einfach, das geht ja nicht, dass einer so seine Meinungen ändert. McCain ist sehr konservativ, ist aber dafür, dass man in dem Irak bleibt und sauberen Tisch macht bis zum Schluss. Und das ist eine Position, die sehr schwierig wird zu verkaufen sein. Also von dort her ist eigentlich die Situation geändert. Einfach die sehr spezielle Situation unter den Kandidaten, die es schwieriger macht, als jetzt das Erbe von George Bush.
Wir haben es von der Irak-Politik gehabt. Wie steht es denn mit der Frage, Iran angreifen oder nicht, um den Bau von einer Atombombe im Iran zu verhindern? Ist das überhaupt ein Thema im Wahlkampf und auch für Wählerinnen und Wähler in den USA?
Ich glaube, beides und beides sehr stark. Das ist ein Thema, das sehr, sehr stark aufgekommen ist. Das ist in den ganzen Präsidentschaftsdebatten von den Republikanern und den Demokraten, wo schon unzählige gelaufen sind, was ja eigentlich gut ist. Da wird wirklich diskutiert. Das Problem ist einfach, weil es so viele Kandidaten gibt, ist das Format immer so, dass der Einzelne sehr wenig kann sagen. Aber in den ganzen Debatten ist das ein grosses Thema. Und bei den Republikanern ist eigentlich fast eine einhellige Linie. Probieren wir es doch mit Diplomatie, aber wir glauben nicht so recht dran. Und wenn das nicht funktioniert, es ist einfach absolut unumgänglich, dass der Iran keine Atombombe darf haben. Punkt. Und wenn es halt mit Gewalt muss sein, muss man es mit möglichst wenig Gewalt, aber das muss man irgendwie gewährleisten. Bei den Demokraten ist es breiter. Hillary Clinton hat ja die Resolution mit unterschrieben, die dann vorletzte Woche zu diesen Sanktionen geführt haben gegen Iran, wo wieder ein bisschen weitergegangen ist und man gesagt hat, die Revolutionsgarde und die Al-Quds-Brigade im Iran, das sind terroristische Organisationen, respektive Organisationen, die Terrorismus unterstützen. Das hat Hillary Clinton unterschrieben. Von ihr aus gesehen mit der Begründung, dass nur wenn man so Druck macht, dann auch wirklich in der Diplomatie etwas erreichen kann. Ihre Gegner bei den Demokraten, der Barack Obama und vor allem der John Edwards, sagen, nein, das ist Blankoscheck an Bush, dass er Gewalt anwenden kann. Und etwas Falsches kann man nicht machen. Also, da bei den Demokraten gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, wie man da muss vorgehen. Aber es ist eindeutig so, dass alle Demokraten finden, viel stärker, als es der Bush macht und energischer auf Diplomatie setzen. Was man dann hinten dran noch in der Hinterhand hat, da gehen die Meinungen auseinander.
Wie ist das bei den Wählerinnen und Wählern? Haben sie nicht genug von Irakkrieg, Afghanistan, jetzt allenfalls nach Iran?
Das grundsätzlich schon. Also, es ist halt immer so, bei so Umfragen wird dann gefragt, sollte man Gewalt anwenden oder nicht, und dann stellen sich ganz viele sehr viel Verschiedenes darum vor. Darum, glaube ich, sagen die Umfragen weniger. Oder? Wenn man würde fragen, soll man mit ein paar Flugzeugen einen ganz speziellen Angriff fliegen, um das Seil und jenes kaputt zu machen, ist das nicht etwas anderes, als wenn man fragt, sollte es dort noch einen dritten Krieg geben? Und wie weit denn der einzelne Wähler oder der einzelne, der hier befragt wird, die Grenze zwischen diesen Optionen wirklich abwägen, ist ein bisschen unklar. Aber generell ist es schon so, dass die Leute finden, es tut es jetzt, also jetzt sicher nicht noch einen dritten Krieg.
Kasper Selk, der Nachfolger von Präsident George Bush, erbt Milliarden von Schulden, einen glücklosen und immer noch weitergehenden Militäreinsatz im Irak, einen außenpolitischen Imageschaden, mal ganz abgesehen von innenpolitischen Problemen, Gesundheitsvorsorge zum Beispiel, Infrastrukturproblem. Ist das überhaupt noch ein Amt, das wünschenswert ist?
Es ist sicher ein sehr schwieriges Amt und das machen viele von diesen Kandidaten auch zum Thema. Es ist, glaube ich, sicher ein zu schwieriges Amt für irgendeinen, der aus irgendeinem einzelnen Bundesstaat bis jetzt als Gouverneur geschafft hat oder einmal Abgeordneter war dort in Washington und sonst eigentlich nicht sehr viel Erfahrung hat. Ich glaube wirklich, der nächste Präsident kommt oder die Präsidentin kommt in eine wahnsinnig schwierige Situation rein und wird sicher Erfahrung sollen mitbringen im Umgang mit dieser ganzen Politmaschinerie dort in Washington und in der Russenpolitik. Und da gibt es ein paar. Aber die liegen, abgesehen jetzt, wenn man Hillary Clinton noch dazu nimmt, abgesehen von ihr liegen die eigentlich alle ziemlich zurück. Bei den Demokraten gab es Senator Dodd, es gab Joe Biden, auch ein Senator. Die beiden haben jede Menge Erfahrung in der Russenpolitik und in Washington. Es gibt bei den Republikanern der McCain zum Beispiel. Aber die sind alle relativ weit hinten schon. McCain ist noch so halbwegs im Rennen, aber hat ganz wenig Geld bis jetzt können generieren. Und das ist ein zweiter wichtiger Faktor neben den Umfragen. Wie viel Geld hat jemand schon können auf die Seite tun, um dann die langen Vorwahlen können durchzuziehen mit der Organisation, die es braucht, mit der Werbung, die es braucht. Also von dort her sind die, wo man würde meinen, die hätten ein bisschen mehr Erfahrung, eigentlich eher schon wieder ein bisschen im Hintertreffen. Aber wenn sie fragen, wird das nicht wahnsinnig schwierig? Es wird wahnsinnig schwierig, ist überhaupt keine Frage.
Und so unter diesen Umständen überhaupt darauf an, wenn man anschaut, was da für Herausforderungen auf so einen neuen Präsidenten oder neue Präsidentin zukommt, ob das ein Demokrat oder ein Republikaner ist?
Ich glaube, gerade darum kommt es sehr darauf an, woher jemand kommt, in was für eine Richtung mal oder sie mal grundsätzlich losgeht. Ich kann mich sehr gut noch erinnern, bei dieser legendären Wahl Bush Gore, wo dann im Staat Florida unklar war, welcher Weg es gegangen ist und das ganze Zeug dann vor Gericht gegangen ist und dann ist noch der ganze November durchgegangen und dann ist der ganze Dezember durchgegangen. Ich kann mich immer erinnern, dass meine Kollegen und Kolleginnen, Journalisten und Redaktoren zu Bern und in der Schweiz gesagt haben, wenn die Nummer mal aufhören, ist das völlig wurscht, ob der eine oder der andere ist, sowieso mehr oder weniger das Gleiche. Und ich habe dann immer versucht zu sagen, passet auf, das ist ein ziemlicher Unterschied zwischen den zwei. Ich glaube, und wenn man jetzt nachträglich überlegt, was wäre gewesen, wenn der Gore-Präsident gewesen wäre, mindestens ist die Möglichkeit da, dass es ziemlich anders gekommen wäre. Also ich glaube, man muss aufpassen. Das ist, glaube ich, schon trotz allem eine ziemlich wichtige Entscheidung, auch wenn man sagt, es sieht ja alles ein bisschen ähnlich aus.
Wenn es nicht wieder geht wie im November, Dezember 2000, wo man 5 Wochen lang hat man es erwartet, bis man gewusst hat, wer Präsident oder Präsidentin von den USA ist, dann reden wir in einem Jahr in dieser Sendung über den Sieger, die Siegerin Kasper Selg. Herzlichen Dank für das Gespräch.